Nicola Herle, du hast einen außerordentlichen Weg zu Gantjenica gemacht und der interessiert mich sehr, wie du darauf kamst. Du warst Skirennfahrerin im Weltcup und heute bist du Gantjenica Coaching im Allgäu in einer Praxisgemeinschaft. Wie kommt jemand, ich bin es gewohnt, dass Athleten und Spitzensportler mich belächeln. Ach du mit deiner tiefen Muskulatur und du mit deinen vielen Dehnen, du mit deinem Beckenboden. Du hast die Methode nicht belächelt.
Ja, also ich war jahrelang im Skisport aktiv, also von meiner Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter. Und damals wurde bei mir wahnsinnig viel mit viel Kraft und viel Druck, viel Belastung gearbeitet. Egal im Skisport, egal ob jetzt ein wahnsinniger Rennläufer oder ob ein Laie, da wird der Körper einfach extrem gefordert. Also es gibt heißige Pisten, es gibt harte Schläge, es wirken enorme Kräfte auf Gelenke, auf Wirbelsäule, auf Bänder. Es ist unfassbar und es wird einfach nicht gerade sehr knochenschonend gearbeitet. Und ich habe einfach durch Gantjenica gelernt, dass ich diese Belastungen nicht immer ertragen muss, sondern dass ich dagegen auch was machen kann, dass ich diese Verkleinerungen von diesen ganzen Gelenkspalten und diese Knochenstauchungen alles, dass ich das selber lösen kann, eben auf einer mini kleinen Ebene über eine Aufrichtung in der tiefen Muskulatur und dass die tiefen Muskulatur meine Knochen dadurch halt einfach schützt.
Wie kamst du darauf? Hattest du Gelenkschmerzen? Warst du auf der Suche? Oder hat es der Zufall?
Beides. Also ich habe zwei Kinder bekommen und habe zwei Rückbildungen gemacht und bin damit nicht weitergekommen und habe mir gedacht, es kann jetzt nicht sein, dass ich mein Leben lang trainiert habe, im Leistungssport war, unfassbar viel über Bewegung weiß und gelernt habe und krieg es jetzt aber nicht hin, dass ich meinen Beckenboden wieder in den Griff kriege, so dass ich also die Dinge, die ich da tun wollte, einfach wieder optimal machen kann. Und bin dann irgendwie über die Methode gestolpert. Eine Heilpraktikerin hat mir das eigentlich gesagt, probier das mal aus und mach das, du musst das unbedingt machen, das ist sowieso, das ist total deins. Und ich habe immer nicht gleich reagiert, weil ich irgendwie, weiß es nicht, ich hatte es nicht so auf dem Radar. Und dann auf einmal habe ich ein Buch von dir gelesen. Und habe wirklich, ich glaube, ich habe angefangen mit dem Tiger Feeling.
Welches? Bei Tiger Feeling. Es gibt Beckenboden, Rücken, Faceforming, Powerprogramm.
Nein, in dem Tiger Feeling, wo du von dir selbst erzählst.
Ah, dieses komische Cat Power. Cat Power. Oder so Catwoman haben es noch nicht gebracht. Ja.
Ja, genau. Das habe ich gelesen und ich habe mich da erstens mal irgendwo selber, obwohl es bei dir ein ganz anderes Thema war mit der Skoliose, trotzdem irgendwie wiedergefunden, weil ich einfach gedacht habe, also ich war auch als Athlet nicht immer so der einfache Athlet. Ich habe die Bewegungen immer hinterfragt. Warum trainieren wir so? Warum machen wir das so? Das tut mir weh. Warum soll ich das so machen? Und auch die Art und Weise, wie ich Ski gefahren bin, war immer mit unglaublich viel Gefühl. Es waren sehr weiche Bewegungen und die Trainer konnten oft nicht erklären, warum jetzt ich genau dort schnell bin. Und das, was ich jetzt gelesen habe in deinem Buch, ist quasi das, was ich gefühlt habe, aber jetzt in einem Text aufgeschrieben. Und ich habe das Buch gelesen und ich habe wirklich zum Weinen angefangen, weil ich zu meinem Mann, und mein Mann hat gesagt, was ist mit dir, warum weinst du, das ist ein Buch? Dann habe ich gesagt, hey, hier steht, was ich seit meiner Jugend fühle. Das steht hier schwarz auf weiß, das gibt es wirklich, das ist kein Schmarrn, das ist nichts, was mir jemand ausredet oder so. Und das war dann so der springende Punkt, wo ich zu meinem Mann gesagt habe, also entweder ich mache das oder ich mache gar nichts. Ja.
Und dann hast du erst Training gemacht oder bist du gleich in die Ausbildung eingestiegen?
Beides gleichzeitig. Ich habe eine Trainerin gefunden in Kempten, wo ich mir das angeschaut habe und mir war aber nach dem zweiten oder dritten Training sofort klar, das reicht mir nicht als Hintergrund. Also einfach, ich war viel zu neugierig. als es nur an mir selber auszuprobieren. Und ich wollte sofort die Ausbildung machen.
Wenn du magst, kannst du gern Namen nennen. Hemmungslos.
Das war damals die Susanne Pfahler.
Ja.
Genau.
Die jetzt leider nicht mehr im System ist. Also schön, danke Susanne, dass du uns Nicola ins Team gebracht hast. Und dann ging es relativ schnell. Dann habe ich dich kennengelernt in Stufe 2, meinem Lieblingsbaustein, Rücken. Und ich weiß noch, du hast dich vor mich gestellt und gesagt, ich habe Angst vor dir. Hast du immer noch Angst vor mir?
Nein, jetzt nicht mehr.
Ich habe es dann auch, du hast es mir Gott sei Dank erklärt, weil offenbar sind Trainer im Spitzensport meistens, wie soll man sagen?
Nicht
keine
sehr
Coaches.
Gefühlvoll.
Nee, ja. Warum ist das so? Hast du... Du
ja,
hinterfragst
halt,
so viel.
Ja, es ist halt eine wahnsinnige Leistung, also eine wahnsinnige Leistungsgesellschaft da im Spitzensport. Und da ist es natürlich einfach noch extremer. Es sind unfassbare Extremsituationen. Es geht um viel Geld, es geht um viel Druck. Man muss unfassbar viel mit Druck umgehen. Und also mich hat da die Methode einfach gelernt, wenn ich in mir selber aufgerichtet bin, dann kann ich den Druck außen viel besser aushalten.
Mhm.
Und ich habe mir so oft gewünscht, hätte ich die Methode früher schon gekannt. Ich glaube, dann hätte ich mit vielen anderen Dingen einfach leichter umgehen können.
Mhm.
Ja.
Und das kannst du ja jetzt anders weitergeben. Du bist keine Trainerin geworden, auch keine Aspiration, Sporttrainerin zu werden.
Nein.
Und dieses neue Coaching umzusetzen?
Im Moment noch nicht. Also liegt aber an meiner persönlichen Lebenssituation einfach durch, weil meine Kinder noch zu klein sind und weil mein Mann eine große Bäckerei hat, wo halt einfach zeitlich nicht so viel Puffer da so ist. Zwei Selbstständigkeiten ist einfach schwierig.
Ich darf es sagen, Herlebrot ist ganz köstlich. Werbespot on. Läufst du noch Ski?
Ich fahre, ich laufe nicht.
Entschuldigung.
Fährst du
noch Ski? Wir sind beide übernächtigt aus unterschiedlichen Gründen, wobei beides hat mit Husten zu tun. Also danke, dass du für mich denkst. Fährst du noch Ski? Der Schweizer sagt natürlich schon, ich laufe Ski, gell? Das ist der Helvetismus.
Aber laufen tut man eher langlaufen. Also,
Na, nordisch. Der Schweizer läuft, ja. Gut, also.
Ich fahre noch Ski. Ich mache mit meiner Mama zusammen eine Skischule im Winter. Und ich kann viele Dinge, also ich habe mittlerweile angefangen in meinen Privatstunden einfach viele Dinge aus dem Cantenica in den Skifahren einzulaufen zu lassen, gerade was Brustbein betrifft, gerade was Atmung betrifft. Das ist ein wahnsinniger Rhythmusgeber auch beim Skifahren, weil ich einfach von außen erkennen kann, wann hält der Mensch die Luft an, wann hält der Mensch ganz viel Druck. Und das ist egal, ob man da Extremsportler ist oder wie gesagt Laie. Wenn die ganze Struktur schon so unter Druck steht und zusammengeschraubt ist, habe ich keinen Spielraum mehr. Also bin ich nicht mehr reaktiv. Ich kann nicht mehr auf verschiedene Hügel oder auf schlechte Sicht reagieren. Und ich glaube, dass das Verletzungsrisiko, egal ob wir vom Spitzensport sprechen oder vom anderen, einfach massiv viel höher ist, wenn die Gelenke keinen Platz haben. Da wirken so starke Torsionskräfte, der Körper kann nicht mehr, da gibt es keinen Spielraum mehr für den Körper. Knochen brechen dann schneller, Bänder reißen schneller. Es ist einfach ein Prophylaxe für mich.
Also doch Trainerin.
In gewisser Weise vielleicht schon, aber im Moment packe ich das im Jugendbereich nicht. Das nimmt mich emotional zu stark mit.
Okay. Wie ist die Geschichte mit Knie über den Fersen halten? Das höre ich oft von Leuten, die begeistert Ski fahren, dass sie im Steilhang als Grundposition über jeden Hügel kommen. Laien, weißt du, Feldwald und Wiesen, Lust, Skifahren.
Schwierig. Also ich finde es unglaublich schwierig, wenn man, also wenn ich über einen Hügel drüber fahre, muss praktisch der Oberkörper die gleiche Position haben wie die Schienbeine beim Skifahren. Und ich muss praktisch mit dem Oberkörper mit nach vorne gehen. Steht der Oberkörper zu weit hinten, funktioniert das nicht. Und es erfordert einen gewissen Mut, in diese neue Situation reinzugehen. Ich finde es unglaublich schwierig, diese Position im Skischuh zu halten, weil man ziemlich relativ fest ist in den Skischuhen und weil man einfach so eine bestimmte Vorgabe hat, auch von der Steilheit, vom Gelände. Und wo es natürlich unglaublich spannend wird, wenn man mal Kinderskikurs gibt und den ganzen Tag einen Pflug vorfahren muss in der Innenrotation und dann auch noch Kinder aufheben muss. Also das ist natürlich Gift für jedes ISG. Und ich bin mittlerweile einfach so froh, dass ich weiß, wie ich mich jeden Abend selber wieder helfen kann. Früher hatte ich jeden Tag nach dem Skikurs einfach Kreuzschmerzen. Und jetzt ist es einfach nicht mehr so.
Dann im Yoga sage ich, dass unsere Fußposition das Gegengift sei. Und du brauchst dann für den Pflug praktisch das Gegengift, Füße wieder ins V,
genau,
und
ja.
Leisten öffnen.
Genau.
Super. Du sagst, du arbeitest mit deiner Mutter. Also in welchem Alter sind die Leute, die mit dir Skifahren, mit euch Skifahren?
Skifahren ist es gemischt. Ich mag Kinder unglaublich gerne, also ich fahre auch mit Dreijährigen, weil da sämtliche Didaktik und sämtliche erlernte Sprechdinge einfach zum Teufel sind, weil wenn ein Kind sich einbildet, es muss jetzt fahren wie ein Polizeiauto, dann fährt das so. Und ob es dann Skifahren übers Polizeiauto lernt oder über das, was ich technisch sage, ist mir eigentlich relativ egal. Was ich an Kindern so unfassbar gerne mag, sie sind so ehrlich und wenn sie eine bestimmte Kontrolle über ihren Körper erlangt haben, dann ist es so ein Glitzern in den Augen. Und da spricht, wie wenn sie so die Macht über ihren eigenen Körper haben. Ich kann jetzt entscheiden, wann bremse ich, wann fahre ich los.
Das Wobei, ist Polizeiauto cool. Ist doch ein tolles Bild. Wir sagen, der Körper folgt der Vorstellung. Wir muten den Leuten ganz viele Illustrationen zu und laden sie ein, ihre eigenen Bilder zu finden. Geht das mit Kindern leichter als mit Erwachsenen?
Ich finde schon, also ich, was heißt, geht es leichter? Ich habe oft gar keine andere Wahl, weil ich kann einem Kind keine Erwachsenen, also zumindest nicht mit 3 Jahren, kann ich nicht eine Erwachsenenerklärung ans Knie schrauben. Was mir im Gegenzug bei Erwachsenen oft auffällt, es fällt oft ein Satz, der geht los mit "Ich dachte" beim Skifahren. Und manchmal sage ich dann, hey, jetzt denk mal weniger, sondern tun mal wieder mehr. Hör mal auf zu denken, sondern tu einfach. Genau. Komm ins Tun, komm ins Spüren. Das ist das, was wir als Erwachsene, glaube ich, oft verlernt haben.
Und was du vorhin gesagt hast, dass Kinder unverstellt. Ich habe die Erfahrung, dass Kinder spüren, was sie spüren und es nicht in Frage stellen. Du kennst es aus der Ausbildung, wenn ich sage, antwortest, ich glaube, ich denke, ich spüre etwas, dann bist du schon geliefert. Oder? Da sind wir wirklich zu kopflastig, zu der innere Kritiker, Selbstzensur. Also, Kinder und dann Erwachsene in welchem Alter?
Die Älteste war 84. Also die Spanne ist riesig. Die Spanne ist riesig. Es gibt im Skifahren viele, die praktisch wieder früher mal Ski gefahren sind, irgendeinen Unfall hatten und wieder einsteigen wollen. Oder Menschen, die sich auf der Piste unwohl fühlen und dann ins Gelände gehen wollen. Es geht total oft auch um Sicherheit. Und Sicherheit kann ich nicht nur im Außen suchen, die muss ich in mir selber finden. Dann kann ich irgendwann nach außen gehen.
Und welche Altersgruppe ist in deinem Studio? Ich möchte fragen, Nicola, ziehst du junge Frau auch junge Menschen an?
Ja.
Weil die 84-Jährigen habe ich selbst, oder?
Nein, ich habe auch junge Mädchen und ich habe auch zwei junge Männer. Das jüngere Mädchen, das hat jetzt letzte Woche ein Baby bekommen, die ist um Anfang 20. Und der junge Mann, der ist Mitte 30, kam mit einem Bandscheibenvorfall. Ist der Backstubenleiter von meinem Mann. Konnte lange nicht, also er konnte nicht, auf allen Vieren ist er die Treppe hochgelaufen, als er zu mir kam. Und wir haben dann 2,5 Stunden mit viel Schweiß und Tränen gearbeitet. Und er ist dann aufrecht die Treppe wieder nach Hause gegangen. Er hat gesagt, das war das erste Mal in seinem Leben, dass er ohne Schmerzen Auto fahren konnte. Und er sagt einfach, er ist mittlerweile so weit, dass er in der Backstube, wenn er irgendwas Schweres heben muss und es klemmt wieder hinten, dann sagt er, okay, ich muss kurz 20 Minuten Pause machen, geht oben ins Büro, macht seine Übungen, kommt runter und dann kann er sich einfach selber helfen. Er ist nicht mehr
ich
so viel.
Ich finde das toll, Nicola, und auf der anderen Seite auch schade, dass die meisten Menschen Zugantienika finden, wenn sie schon etwas quält. Oder ich habe wirklich davon geträumt, dass ich da die ganze Welt anstecken kann mit der Idee von der absoluten Prävention. Oder auch, dass auch meine Schmerzgeschichte erzähle ich in den Büchern, um zu sagen, selbst dann funktioniert es. Stell dir vor, wie es funktioniert ohne Schmerzen. Was können wir da besser machen?
Ich glaube, dass es gerade eine unglaubliche Chance ist, weil ich glaube, es ist ein Umdenken in den Köpfen der jungen Leute. Also es gibt unfassbar viele Angebote. Ich finde, es gibt unglaublich viele Angebote, wo man praktisch Retreat hier, Retreat da, finde dich selbst hier, atmen und bewegen und Zeremonien und was weiß ich, finde dich selber. Und ich finde am Kantienika so interessant, dass es fast alles verkörpert und verbindet. Wir haben aus fast allen Bereichen was, das wir verkörpern. Und doch sind wir, also ist das genau das, was uns ausmacht. Also uns Kantienis.
Wie kommunizieren wir das besser?
Ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, wir dürfen uns nicht verleiten lassen in dieses, was gerade so auf dem Markt geschwemmt wird, da auf dieses Gesäusel und so von KI mit einzusteigen, weil ich glaube, dann klingen wir wie der Rest, weil wir sind nicht wie der Rest. Und ich glaube, wir müssen in unserer eigenen Sprache bleiben, in dieser deutlichen, klaren, einfachen eigentlich Sprache, wenn man sich mal eingefunden hat. Und dann, glaube ich, haben wir eine Chance, in dem Ganzen zu bestehen. Weil momentan, finde ich, gibt es unfassbar viel Informationen, die aber gleichzeitig unfassbar diffus sind. Und ich finde, dass wir in der Klarheit bleiben müssen. So wie wir mit unseren Körpern sprechen, müssen wir, denke ich, nach außen auch sein. Und Ruhe ausstrahlen.
Ich denke manchmal nach, alles was du mit den Retreats, ich sehe zwei Richtungen im Markt. Auf der einen Seite wird der Quickfix versprochen. Die größte deutsche Tageszeitung, jeden Tag eine Dings, die drei besten Übungen. Auch ein Spiegel, eine Zeit, eine FAZ, die eine Übung gegen Rückenschmerzen. Und das ist einfach gelogen. Das gibt es nicht. Also Leute möchten auf den Quickfix springen, fällt mir auf. Als zweites fällt mir auf, dass niemand mehr etwas aus der eigenen Tasche zahlen möchte, sondern nur Kasse, Kasse, Kasse. Da sind wir ja Gott sei Dank daran. Für die Zuhörer, ich habe kein Diplom. Ich bin weder Ärztin noch Therapeutin und egal, wie viele Menschen sich mit meiner Methode selbst heilen, bis jetzt konnte ich nicht über Kassen. Kannst du über Kassen abrechnen?
Nein, leider nicht.
Auch noch nicht. Also da tut sich jetzt viel. Also das sind so Argumente und vielleicht denke ich, manchmal denke ich, dass ich doch diese tiefgreifende, kreatürliche Spiritualität dieser Arbeit mehr betonen muss. Also mehr versprechen, weißt eben mit Retreat, Wohlbefinden sowieso.
Auf der einen Seite sehe ich das wie du, nur ich finde, wir müssen dabei so klar wie möglich bleiben.
Ich finde, kann nicht anders. Du auch nicht.
Nein, ich auch nicht. Und ich finde, das meine ich mit dieser Masse. Es wird im Moment so geschwemmt mit so diffusen Dingen.
Ich finde, das hast du toll dargestellt. Ich denke trotzdem manchmal, dass ich wie diese Selbstermächtigung zu deutlich dahinstelle, dass ich sage, du holst das aus der Methode heraus, was du investierst. Weißt, ich verspreche den Leuten nicht den Quickfix. Ich verspreche sehr bald schmerzfreie Inseln. Und ich finde auch, das ist auch Wahrheit. Es ist kein Quickfix. Jeder Mensch hat lebenslang mit dem Körper. Und dieses Programm ist ein, viele sagen ja, es sei mehr Lifestyle als Training. Und wenn die Leute selbst das so empfinden, finde ich es cool. Also ich sage dir, was ich meine. Immer wieder diese Zuschriften, Frau Gandhieni, ich habe ihr Buch gekauft, ich habe ein Abo gebucht, ich habe das Training gemacht, es war besser, ich war nicht mehr inkontinent, die Blase war wieder an Ort und jetzt kaum habe ich 3 Monate nichts gemacht, ist alles wieder beim Alten. Oder das finde ich schon eine Herausforderung an der Methode, dass ich sage, wenn du den Erfolg halten willst, musst du weiter trainieren. Das weißt du ja auch. Wenn ich nicht mehr trainiere, kommt meine Skoliose wieder zum Vorschein.
Also rein sportwissenschaftlich ist es einfach so, benutze ich einen Muskel nicht, bildet er sich nach 48 Stunden zurück. Das ist ein ganz klarer Fakt, denn der jetzt nichts mit Spiritualität zu tun hat. Und dessen muss ich mir halt bewusst sein. Ich muss mir bewusst sein, dass ich meinen Körper verändere mit allen Dingen, die im Leben passieren. Sind es emotionale Haltungen? Sind es Lebenssituationen? Sind es lebensverändernde Situationen? Sind es Arbeitssituationen? Es ist völlig egal. Unser Körper, durch unseren Körper fließt alles Mögliche. Und das muss ich jeden Tag wieder neu einstellen. Das ist wie Ski präparieren. Ich kann nicht eine ganze Saison mit dem gleichen Ski fahren, nie die Ski wachsen, nie die Kanten schleifen und am Ende meinen, ich habe trotzdem einen Tip-Top-Ski. Also ich muss meinen Körper
und
nehmen.
Und wir möchten ja durch die Ausrichtung der Knochen, so wie es im persönlichen Bauplan vorgesehen ist, erreichen wir ja eigentlich schon mit der guten Haltung alles. Sehnen, Faszien, Muskeln in einer Aktionsbereitschaft. Wie ist das mit der Sarkopenie? Geht es bei alten Menschen noch schneller als 48 Stunden? Mir scheint so, dass ältere Menschen, du weißt, ich bin 75, ich wollte ja mit diesem lebenslang beweglich und kraftvoll, wollte ich Boomer ankicken und muss jetzt lernen, nicht, Ziel nicht erreicht. Natürlich gibt es ein paar Fans. Meistens kommen die Töchter und auch immer mehr Söhne zu uns in die Stunden und sagen, sie haben das Buch gesehen bei der Mutter, bei den Eltern oder sie haben es den Eltern geschenkt und die sagen, ach, das ist mir viel zu anstrengend, mache ich nicht. Und die Jungen sagen, sie sehen mich im gleichen Alter oder älter als die Eltern und nehmen mich jetzt als Role Model. Mir gefällt das. Also wie kann man die Alten erreichen?
Ich glaube, dass im Alter die ganzen Prozesse einfach langsamer vonstatten gehen, also nicht nur auf der Zellebene, also die ganzen Stoffwechsel funktionieren langsamer, sondern ich glaube, dass einfach eingeschliffene Denkmuster schon über viele Jahre einfach eingeschliffen werden und da einfach
wahrscheinlich
viel
über
mehr
Generationen.
Richtig. Und ganz, 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 ganz viel Arbeit nötig ist. Ich glaube, es ist eine ganz andere Generation. Ich habe so die Erfahrung, dass die Generation, die oft kommt, zu mir unfassbar viel Druck in sich aushält. Ich muss perfekt sein, ich muss funktionieren, ich muss ja, keine Ahnung, dem Mann das Essen richten, ich muss die Unterhosen zusammenfalten, ich muss und ich muss funktionieren. Und ich glaube, dass die jüngere Generation im Moment ein Umdenken hat, nee, ich muss nicht immer funktionieren, ich darf auch mal. Und das ist aber ein Generationenthema. Und die Muster aufzubrechen, habe ich so die Erfahrung gemacht, funktioniert nur im persönlichen Gespräch auf, wo ich nicht mehr so auf so Schubladendenken zurück, also wo mein Gegenüber nicht auf Schubladendenken zurückgreifen kann. Also sprich, auf dem Dorffest spricht mich jemand an und sagt, hey, du machst doch das mit diesem Beckenboden, ist das für Männer auch was? Ja, selbstverständlich ist das was für Männer. Ihr habt auch einen Beckenboden. Ja, aber das brauche ich, das hat man ja schon immer so gemacht. Also, ja, schau dich doch selber mal an. Seit wie vielen Jahren hast du Rückenschmerzen? Wie lange? Ach so, der Rücken gehört auch zum Beckenboden. Ja, tut er
auch.
Und
die Prostata, ja.
Der Kopf, der Nacken, es gehört da alles dazu. Und ich sage dann immer, Leute, ihr seid diejenigen, die zum Arzt rennt, die Verantwortung abgibt. Bitte mach mal, bitte operier mich. Aber ihr habt doch jetzt die Chance. Ihr könnt euch selber ermächtigen. Ihr habt selber die Wahl, tue ich was, vernehme ich die Verantwortung über mich selber oder nicht. Und das ist meistens der Punkt, wo die meisten dann anfangen, stimmt eigentlich.
Aber wie alt war der Mann auf dem Dorffest?
Ich würde sagen, in deinem Alter, keine Ahnung.
Ja, eben. Okay.
Also diese Dinge bricht man, finde ich, nur auf, wenn man wenn man länger Zeit hat, wenn man sich länger mit den Leuten unterhalten kann, wenn man irgendwann sie an einen kleinen Fitzel packen kann und merkt, jetzt bricht die Schale auf, diese harte, die sie nach außen tragen.
Ja gut, wenn die Leute regelmäßig ins Training kommen, kann ich das auch machen. Es ist dann ein anderer Dialog.
Aber sie müssen
oder
ja erstmal hinkommen.
Coachen vor den Spiegel, ja. Ja. Also, Nicola, dann bearbeitest du deine Generation und ich versuche weiterhin meine Mitboomer liebevoll in den Hintern zu treten.
Mhm.
Ich danke dir herzlich fürs Gespräch.
Danke, Benita.